Hallo und herzlich willkommen im Podcast 1 mit Sternchen.
Zukunftsstark in Schule, Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Daniela Löbnitz, ich bin Mathe- und Lerncoach.
Mein heutiger Gast ist Eva Gollan. Eva ist Traumapädagogin und hilft heute Menschen beim Lernen und beim Lehren. Auf den ersten Blick scheint das eine seltsame Kombination zu sein. Aber wenn die Seele belastet ist durch ein Trauma beispielsweise oder auch durch andere Dinge, dann ist Lernen kaum möglich. Und deshalb steht für Eva eine ganz zentrale Frage immer im Mittelpunkt. Und das ist die Frage: Was braucht es, um lernen zu können? Im Interview sprechen wir über die Herausforderung, unter seelischer Belastung zu lernen, beziehungsweise dass Lernen dann kaum möglich ist, über die Rolle von Lehrern bei den notwendigen Veränderungen in der Schule, über nachhaltiges Lernen und darüber, warum die Schulleitung maßgeblich für Veränderung in der Schule ist und darüber kaum gesprochen wird. Es freut mich sehr, dass ich Sie als Gast in diesem Podcast begrüßen darf. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Daniela, freue mich auch.
Magst du dich zum Einstieg mal so ein bisschen vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie war so in groben Zügen dein Weg?
Ja, wer bin ich? Ja, von Haus aus bin ich Traumapädagogin und was ich mache, ist dann aber, dass ich in der Zeit, wo ich damit lange gearbeitet habe, gemerkt habe, ich will noch weiter dahin schauen, was, also nicht nach den Problemen schauen, sondern mehr nach den Lösungen. So. Und das ist eigentlich dann das, was ich heute mache, dass ich Menschen begleite beim Lernen. Das ist also ein Teil, also ich stehe so auf verschiedenen Füßen. Das eine ist, dass ich Azubis begleite beim Lernen. Das zweite ist, dass ich Menschen dann auch helfe, die lehren. Also quasi, was braucht eine Person, was brauche ich als Persönlichkeit, um gut bilden und lehren zu können, also anderen etwas beizubringen. So, und das dritte ist eigentlich, dass ich so eine Phase hatte in den letzten Jahren, wo ich bemerkt habe, wow, also ich bin noch mehr als Pädagogin und bin auch ein sehr, ich sag mal, geistliches Wesen und habe Freude dran, einfach auch in der Spiritualität und Religion so verhaftet zu sein, sag ich mal kurz.
Ist von Traumapädagogin, also klar, Pädagogin ja, aber von diesem Bereich Trauma hin zu Lehren und Lernen ja schon irgendwie ein Sprung. Wie kam das?
Das war halt das, wo ich gemerkt habe, was braucht es, dass ich lernen kann? Was braucht der Mensch für ein Innen als auch Außen? Also nicht nur eine äußere Umgebung, was für Lernräume wollen wir öffnen, sondern was braucht es an seelischer Gesundheit, sage ich mal, um überhaupt lernfähig zu sein?
Ist ja ein super interessanter Aspekt, weil wir jetzt ja gerade auch aus einer sehr krisenbehafteten Zeit kommen, beziehungsweise auch in einer sehr krisenbehafteten Zeit sind. Und wo ich mir natürlich schon auch vorstellen kann, dass das auch viele Jugendliche momentan betrifft, dass sie eigentlich seelisch so belastet sind, dass Lernen kaum noch möglich ist. Oder wie siehst du das?
Ja, das sehe ich wirklich an denen. Also ich arbeite zum Teil ja auch mit jungen Leuten so zwischen 16 und Mitte 20, sag ich mal. Die sind in der Ausbildung. Da begleite ich halt Azubis in einem Bildungszentrum. Und da merke ich das schon, dass zum Teil, ja, ne, das also im praktischen Leben, da ist in der Familie und in dem Kontext auch mit Freunden in den Jahren seit 2020 eher seltsame Dinge natürlich passiert mit Corona. Und da sind echt seelische Wunden. Da sind Sachen aufgebrochen. Da war ja wenig noch wirklich verlässlich und auch wenig so im Sozialen, was da passiert ist. Und das spürt man schon, dass da ja wie so ein Nachholbedarf ist. Ich sage immer, zum einen war es halt dieser Segen von Corona, dass wir gesehen haben, wir können alles eigentlich auch anders machen. Wir brauchen nicht immer physisch alles tun, sage ich mal. Wir können auch remote arbeiten und digital. Aber was bringt das halt mit sich, ne? Dass die gerade die Heranwachsenden diese Entwicklungsschritt, dass da irgendwas gefehlt hat, dass die sich nicht gesehen haben, nicht getroffen haben, nicht gefeiert haben und so. Und ich denke, das wirkt sich aus. Das ist zu spüren. Also will ich gar nicht bewerten unbedingt. Also man muss nicht, ja, wir so was Älteren, wir haben dann immer gedacht, oh, was ihr alles nicht machen konntet. Aber ich glaube, dass die Generation auch manche Dinge einfach, dass die andere Bedürfnisse haben und die Dinge nicht machen wollten, nicht brauchten so. Und trotzdem, ne, glaube ich, da ist noch so ein Nachholbedarf oder auch eine, ja, so Wunden irgendwie entstanden. Und das gilt es jetzt noch so nachzuleben, nachzuarbeiten und nachzuerleben, ja.
Hast du den Eindruck, dass man in diese Richtung viel macht? Also ich weiß, du machst was in diese Richtung, aber im Grunde ist der Bedarf ja viel, viel höher, als du wahrscheinlich leisten kannst, sag ich mal.
Ja, ich glaube schon, weißt du, also ich beobachte ja, es gibt unglaublich viele schöne Ansätze für Schule anders machen oder für Lernen neu gestalten, ne? Dass wir, die wir uns damit beschäftigen, sehen das ja. Es gibt auch in Deutschland bestimmt, ich weiß gerade die Zahl nicht, aber so, ich sag mal, zwei Hände voll bestimmt richtig herausragende Schulen, einzelne Schulen, die echt Pioniere sind und sagen, wir arbeiten ganz anders und wir wollen Räume bieten, wo Menschen heranwachsen können und die echt in Liebe auch und in Freundlichkeit und Wertschätzung für die Person an sich so sein können und lernen können. Ganz tolle Ansätze. Also gibt es schon, aber natürlich ist dann noch eine Menge Arbeit, das also flächendeckend irgendwie umzustellen. So, das ist sehr spannend zu beobachten. Und mein Anliegen genau, das ist ja auch, dass diese, was braucht es als Lehrperson auch? Ich mag diese Begriffe. In der Schweiz sprechen die ja stark immer, da sagen die das etwas anders. Bei uns sind das immer Lehrerinnen und Lehrer und die nennen das halt Lehrperson, einfach neutral. Was braucht es in der Lehrperson, um sich auch jetzt für die Veränderungen zu öffnen? Ne? Wie kann ich damit umgehen, wenn plötzlich meine seit Jahrzehnten erlernten Strukturen aufbrechen und wenn ich so meinen Wochenplan oder meinen Stundenplan sich so sehr verändert, dass ich gar nicht mehr Stunden gebe mit 45 Minuten, sondern ich plötzlich in Projekten sitze. Also das macht ja auch was mit einem. Und da habe ich eine unglaublich große, ich weiß nicht, Empathie und mit Leidensfähigkeit auch oder Gefühl, Leiden ist Quatsch, sondern ein Gefühl dafür, was diese neuen Lehrpersonen, die Lehrkräfte jetzt brauchen. Also ich habe das ja selbst schon vor 13 Jahren, ist es jetzt her, ich habe da mit, als meine Kinder klein waren, in Schweden ja eine Weile gearbeitet an verschiedenen Schulen und habe damals so den größten Impuls und das größte Aha gehabt, so, weil ich bemerkt habe, wow, wie die das Kind empfangen, so, wie die mit Kindern umgehen. Das war wirklich ganz was anderes. Also als ich danach dann auch, als ich zurück war 2012 in Deutschland mit meinen Kindern hier erlebt habe.
Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil gerade wenn wir darüber sprechen, dass sich ja auch in Schule Dinge verändern müssen, da spielen die Lehrer, Lehrerinnen, Lehrpersonen ja eine ganz, ganz große Rolle, ne? Weil natürlich einen ganz, ganz großen Teil der Transformation werden ja die Lehrer, Lehrerinnen und Lehrpersonen machen müssen. Das kann ja keiner von außen.
Ja, Wahnsinn. Also es ist so groß, aber das, ich glaube, das wissen wir grundsätzlich schon, so diesen Impact. Also was, das steht und fällt oft, das weiß ja jeder von uns auch. Was weiß ich noch aus der Schulzeit so? Das sind die Personen oder die Lehrkräfte, die da waren und wirklich was dargestellt haben oder die etwas vielleicht auch anders gemacht haben oder die als Person authentisch waren und die, wo wir als Kinder, als Schüler gesehen haben, es geht nicht nur darum, dass ich da jetzt Geschichtszahlen lerne oder auch Physik oder Chemie lerne, sondern was kann die Person an sich mir liefern oder was sehe ich in der? Also so geht's mir. Ich habe Erinnerungen an Lehrer, wo ich gesehen habe, wow, ich weiß, der eine, mein Französischlehrer, der kam mit Schuhen, der ist mit Langlaufskiern zur Schule gefahren und stand dann im Unterricht quasi mit diesen Schuhen. Das ist mir noch so im Kopf, weil was hat der gemacht? Ja, der war auch ein Mensch, ne? Der hat irgendwie gedacht, das ist Winter, ich nutze das mal irgendwie und statt Autofahren. So, sowas ist mir im Kopf wirklich aus der Schulzeit. Die Personen, die für mich so irgendwie Räume geöffnet haben. Und das denkt nicht, dass das anders ist. Also wir verknüpfen immer, das Lernen ist emotional. Und da, wo wir ein Gefühl zu bekommen, das lernen wir, daran können wir uns erinnern. Ich glaube, darum war auch die Zeit in Schweden so intensiv. Da habe ich also über Jahre so viele Momente gehabt, wo quasi Natur und der Lebensraum mit einbezogen war in das Lernen, so mit draußen sein, mit Kindern auch im Winter, einen ganzen Tag. Wir sind morgens raus, haben nicht gesagt, es ist kalt, sondern wir haben den Schultag draußen verbracht und so viel gelernt. Das ist nachhaltiges Lernen für mein Empfinden auch.
Und es ist ja vor allen Dingen, also ich sag mal, Lernen ist ja was, was ja permanent und überall stattfindet.
Ja.
Und was ja eigentlich auch was Wunderschönes ist und was eigentlich ja auch Spaß macht oder Spaß machen sollte. Und in der Schule ist es halt ganz oft so, dass, ja, das ist, ich denke da immer an so eine Art künstliches Lernen, also wo man sich künstlich versucht hinzusetzen und künstlich versucht, irgendwie was reinzupressen.
Ja.
Und das ist aber das, was viele dann am Ende mit Lernen verbinden. Da, wo ich vielleicht einfach rausgehe, mir draußen die Natur angucke, da Dinge entdecke und eigentlich ganz viel lerne auf eine sehr, sehr natürliche Art und Weise. ohne dass ich danach das Gefühl habe, ich musste jetzt was lernen.
Ja, weißt du, ich glaube, das ist echt der Schlüssel, was du gerade sagst. Es geht darum, ich finde das auch so schade, dass dieses, also der Beruf, ich finde wahnsinnig anspruchsvoll als Lehrkraft, was wir denen da seit Jahrzehnten abgefordert haben, auch abverlangt haben. Dieses ist doch klar. Also wenn Lehrer gehen, von den Schulen weggehen und auch Burnout bekommen und überfordert und überlastet sind, dann liegt das daran, dass die Strukturen in der Schule so sind. Ich glaube, dass beide eher Energie schöpfen könnten daraus, wenn sie zusammen anders arbeiten und auch fächerübergreifend und vernetzt das machen. Also ich will mich da auch nicht immer so weit rauslehnen, weil ich denke, ich bin nicht studierte Lehrkraft. Ich bin nicht Lehrerin in dem Sinne, weil manchmal dann redet man so klug daher und die denken dann, ja, wenn du wüsstest. Aber es geht ja darum, dass wir genau das aufbrechen wollen, dass die nämlich nicht gestresst nach 20 Jahren sagen, ich kann nichts mehr, ich bin emotional und seelisch auch durch den Kontakt mit auch Heranwachsenden, das ist super anstrengend. Ja, ich habe 8 Jahre mit schwierigen jungen Frauen gearbeitet und ich weiß auch, wie anstrengend das seelisch emotional sein kann und das tun Lehrer noch on top. Also, gute Freundin von mir, die ist Schulleiterin, die sagt, ich mache da so viel Arbeit, die eigentlich gar nicht in meinen echt abgesteckten Bereich gehören. Das geht weit darüber hinaus. Und das ist das, was es so anstrengend macht, denke ich. Und das wäre doch schön, wir könnten das aufweichen dadurch, dass wir einfach, ja, das Projektorientierte lernen, dass wir anders, dass wir das weicher. Für mich ist immer so ein Gefühl, ich würde es gerne irgendwie weicher machen. Also auch weg mit dieser Notengebung. Ich habe in Schweden wirklich mit meinen Kindern gesessen. Wir haben mit der Lehrerin ein Gespräch geführt und die Fächer und die Kompetenzen und auch die, ich sag mal, Schwächen ist aber halt das, wo wir dran arbeiten dürfen, besprochen. Und dann war das Kind fröhlich. Wir sind da raus und die haben kein Zeugnis bekommen und dachten, na ja, ich bin gut. Ich mache das wohl richtig. So gerade in den ersten Jahren. Und wenn wir die Wurzeln gelegt haben, dann werden das Menschen, die gerne lernen.
Da war super viel drin und das ist auch ganz, ganz wichtig, ne? Weil natürlich, man ist immer geneigt, sehr, sehr schnell auf Lehrer zu schimpfen, aber den Job, den die da machen, ich sage ganz ehrlich, ich würde den nicht machen wollen, weil das ist was anderes, ob ich mit ein oder zwei Kindern arbeite oder ob ich fast 30 davon sitzen habe, die alle an unterschiedlichen Punkten stehen, die alle in der Entwicklung sind. Das ist natürlich, da ist eine Gruppendynamik, das ist gar nicht so einfach und dann haben die natürlich auch im Moment diesen Riesendruck von dem System, ne, was die da alles irgendwie reinpressen müssen,
Da müssen wir ran, ja.
am Ende noch eine Note da drauf schreiben müssen. Das ist, also mich wundert auch nicht, dass die kaputt gehen in dem
Ja.
System, ne? Ich meine, diese Burnout-Quoten und
Ja.
die sprechen ja Bände, ne? Das hat ja viel mit diesem System zu tun.
Und dann frage ich immer, wer zwingt uns dazu, ja? Also ich meine, wer macht die Regeln und Gesetze, wenn nicht wir selbst? Wir haben ja alles selber in der Hand. Und wenn dann auch viele sagen, dass da in den in den Konferenzen und so, da sitzen halt die, die diese Strukturen machen und die Vorgaben machen, die sind quasi nicht auf der Seite derer, die es ausführen müssen. So. Und ich glaube, da ist der Fail. Also da gibt ja schon ganz viele Initiativen, ja. Wir haben ja ganz viele tolle. Ich war im letzten Sommer da auch in Berlin bei diesem PXP-Festival und dann haben wir auch ganz viel. Also ich habe ganz viele schöne Impulse auch bekommen und gesehen, aha, wie viel eigentlich schon passiert und dass wir wissen, wie es anders gehen kann, ja. Und dann glaube ich, braucht es wirklich im Menschen mehr Mut und Offenheit dafür, auch Dinge zu verändern. Das geht nicht von heute auf morgen. Ist ja auch alles über Jahrzehnte entstanden und so lange braucht es jetzt vielleicht auch, um sich zu wandeln. Aber halt tun, ne? Einfach neue Entscheidungen treffen und sich zumuten, auch neue Wege zu gehen und zu wissen, dass es dadurch besser wird. Ach, und ein Teil würde ich gerne noch sagen, dieses Miteinander, dass wir auch, ich glaube, diese Erschöpfung auch entsteht oft daraus, dass Lehrer ja auch oft Einzelkämpfer sind, dass die wirklich gelernt haben, ich muss das hier alleine rocken, immer mit meiner Klasse. Und ich glaube, wir dürfen da viel mehr Verbundenheit und auch, ja, also. Soll ich das nennen? Demut und Freundlichkeit miteinander an den Tag legen und sagen, ja, wie können wir es schöner für alle machen, ne? Und nicht einfach zack, digitale Geräte über alle werfen und dann sagen, jetzt lernen wir jetzt Schule anders mit gleicher Klassenraum und eigentlich alles gleich und bloß ein paar Geräte angeschafft oder so. Das haben ja auch viele schon bemerkt, das ist es nicht. Milde sein mit uns beim Weg, auf dem Weg, habe ich so echt das Gefühl.
Welche Rolle hat Schule auf deinem eigenen Weg gespielt?
Ja, schon wichtig. Also ich habe immer geliebt zu lernen. Ich meine, bin gern zur Schule gegangen, habe dann aber auch Praxis ein Jahr gemacht im Ausland und dann erst studiert. Ich finde, Schule muss immer, ja, wie ich sagte, so diese Aha, also ich mag das, wenn man Aha-Erlebnisse hat im Sinne von, da ist jemand, der inspiriert mich, völlig unabhängig vom Wissen oder von der Theorie. Und das hat bei mir, da waren so ein paar Personen, die ich damals sehr geschätzt habe, auch ein Schulleiter, den hatte ich, war bei Benediktinern dann auf so einem Gymnasium. Da war ein Schulleiter, der war sehr witzig, der hatte einen großen Humor, der hat mich sehr beeindruckt, weil der nicht nur dieser Geistliche war, sondern also echt mit einer roten Nase, auch wenn wir Feste hatten, uns was vorgeführt hat von Karl Valentin. Also ja, Schule darf Spaß machen.
Und es ist ja auch, ich finde immer schön zu hören, wenn ich Interviewgäste habe, die wirklich auch gerne zur Schule gegangen sind.
Ja.
Weil ich habe natürlich auch viele hier sitzen und wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, dann weiß ich auch, es war nicht immer schön.
Ja.
Und mir macht es immer Mut, wenn ich dann Geschichten wie zum Beispiel deine höre, dass es durchaus auch so möglich sein kann, dass man gerne zur Schule geht und dass man auch eine Schule hat, in der einen viele Lehrer oder zumindest manche Lehrer sehr inspirieren und sehr beeindrucken.
Und es waren dann wirklich die etwas abgewichen sind vom, ich sag mal, von dem Unterrichtsthema, so ja, und Lebendigkeit vermittelt haben.
Als du das vorhin erzählt hast mit dem, der mit diesen Skidingern zur Schule gekommen ist, da musste ich so an meine Studienzeit denken, weil da hatten wir eine Professorin, die ist in unserem Unigebäude immer mit so einem kleinen Roller rumgefahren.
Ja, witzig.
Weil wir an verschiedenen Standorten waren und wenn die vom einen zum anderen musste und dann ist die damit auch immer
Ja.
durch die Gebäude geflitzt. Und da musste ich so dran denken, weil ja, an die kann ich mich auch noch erinnern und ich kann mich ansonsten an fast gar keinen mehr erinnern.
Ja, siehst du. Ja. Und es macht ja auch Sinn, was sie gemacht hat, ne? Es geht ja nur manchmal darum, dass sie wahrscheinlich von einem Ort zum anderen muss, möchte. Statt zu laufen, kann man dann rollen. Ja, tolles Beispiel. Oder auch ein Dozent an der Uni, der uns dann eingeladen hat zu sich nach Hause. Wir haben dann eine ganze Nacht lang irgendwie Musik gemacht und getrommelt und als frische neue Studenten. Und der hat uns auch das Du angeboten, so was mich wohl als einziger so an der Uni Bielefeld damals, echt so ein Reformpädagoge mit langen Haaren, sehr lustig. Und das sind echt die Menschen einfach oft, die, finde ich, sich menschlich zeigen und auch was darstellen außerhalb von dem, was, dass sie Wissen haben, ja, oder Fachexpertise in ihrem Bereich haben. Die sind das.
Hat deine Schule, also ich sag mal, du siehst ja heute durchaus ja auch Schulen, die Sachen anders machen. War die Schule, zu der du damals gegangen bist, hat die schon was anders gemacht oder war das eigentlich eher insgesamt eine sehr klassische Schule, die sich nur durch andere oder durch besondere Lehrer ausgezeichnet hat?
Die war, denke ich, relativ klassisch. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, wo ich sagen würde, die hat schon, ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte her. Also, nö, wüsste ich nicht.
Okay, zeigt dir aber ja auch, dass das auch in dieser klassischen Schule geht, ne?
Genau, daher denke ich, das steht und fällt mit den Menschen. Egal, ob das Schulleitung ist, die besonders wichtig ist, finde ich oft, weil dadurch, na, können sich Lehrkräfte entwickeln oder auch eben nicht. Ich glaube, die haben eine große Macht, die haben viel in der Hand, wie der Vibe so an der Schule ist, ganz klar, was erlaubt wird und was, welche Türen da so aufgehen. Super wichtig. Und auch natürlich das Wohlbefinden des ganzen Kollegiums, denke ich, das steht und fällt wirklich auch mit dem, wie Schulleitung ist.
Das ist ganz interessant, weil über alles, was wir immer so über Schule sprechen, dann sprechen wir über das System, wir sprechen über die Lehrpläne, wir sprechen über die Lehrer, aber wir sprechen tatsächlich ja so gut wie gar nicht über die Schulleitung, die ja, so wie du sagst, eigentlich den Tenor für diese Schule setzt.
Aber ja, ganz deutlich, wirklich. Und das ist ja auch dieses Spannungsfeld. Also auf der einen Seite, die sind ja auch von oben dann, wie soll ich sagen, gesteuert und beeinflusst. Und das ist ein totales Spannungsfeld, finde ich, auch für Schulleitungen zu sagen, wie weit lehne ich mich raus, was möchte ich verändern, was, wo sage ich auch zu meinem Team, ne, meinen Mitarbeitern und meinem Kollegium so, ja, macht mal so. Und ja, das ist wie, keine Ahnung, wie ein Chef von einer Firma einfach, wo man sagt, es läuft gut, weil der so und so ist. Also das ist eine super Verantwortung, gerade jetzt im Moment, ey, eine ganz spannende und verantwortungsvolle Aufgabe.
Bist du manchmal Schulleiter bei dir in deinen Coachings?
Ja, also Schulleiter und eher die, also Lehrkräfte, die ja so co, also ich habe, wie sagt man, stellvertretende Schulleitungen und Lehrkräfte, die das auch anstreben, ja, die sagen, ich möchte mehr raus und da Verantwortung übernehmen. Und da ist es halt so spannend, was dafür nötig ist, ne? Was brauche ich dafür, um mich da rauszuwagen und diese Verantwortung zu übernehmen. Also dieses Potenzial, so, ich denke, das steckt in jedem grundsätzlich drin, daran zu kommen und sich den Mut aufzubringen. So.
Der Mut ist, glaube ich, ein ganz großer Aspekt, ne? Einfach auch dieses, wenn man, ich meine, meist weiß man ja, was man verändern würde, was man verändern könnte, aber dann wirklich auch den Mut wirklich aufzubringen, damit mal anzufangen und das umzusetzen. Natürlich auch immer mit dem Risiko, dass davon was nicht so klappt oder nicht sofort so klappt, wie man sich das vorstellt. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
Ja. Ich denke, das ist fast auch so eine wirklich so eine kulturelle Sache. Also diese Fehlerfreundlichkeit. In Amerika gehen die ja her und machen ganz, ganz schnell mal ein paar große Sachen und die sind viel, viel offener oder viel fehlerfreundlicher einfach und sagen, da haben wir jetzt was angestoßen und naja, wenn es nicht geht, machen wir es anders und machen wir einfach nochmal neu. Und bei uns habe ich das Gefühl, das ist oft so, wir müssen vorher ganz genau wissen, was und wie und was dabei rauskommt. Und bevor wir das nicht wissen, tun wir eher gar nichts. Und darum dauern ja Veränderungen auch oft so lang. Aber wenn es einfach gut wird, wenn wir uns hinsetzen und sagen, man folgt dann mehr einfach dem, was wir jetzt gelernt haben in den letzten 3, 4 Jahren, so dass man sagt, so jetzt, ja. Und die Initiativen gibt es ja. Es gibt ja ganz viele rund um auch, ich sag mal, so eine Margret Rassfeld und denen, die also sagen, wie uns erzählen, wie Schule besser sein kann. Wir wissen das ja, wir wissen es echt praktisch schon. Ja.
Ja, das macht es halt irgendwie so, ich will nicht sagen schlimm, aber das ist halt das, was es auch irgendwie schwer macht, hinzunehmen, dass sich so wenig in der Masse bewegt,
Ja.
weil wir ja eigentlich seit Jahren wissen, wie es anders geht, wie es besser geht, was die Hebel sind, was es zum Lernen braucht, was
Ja.
die Hirnforschung ja auch
Genau,
schon seit
besser.
20, 30 Jahren sagt.
Ja.
Also das heißt, das, worüber wir ja ganz oft reden, wenn wir über Veränderungen in der Schule oder zum Lernen sprechen, das ist ja sogar backed up by literature, also es ist ja sogar wissenschaftlich bewiesen und wir machen es ja trotzdem immer noch anders, weil wir es einfach, ja, warum eigentlich?
Ich hab...
Also es gibt ja gar keinen Grund, außer dass wir es schon immer so gemacht haben.
Genau, das ist es. Ja, das ist halt das. Wir sind Menschen, ne? Ich habe vor 2 Jahren habe ich mit Gerald Hüther sogar auch darüber gesprochen. Da habe ich den eingeladen, ganz spontan zu einem Interview, weil ich in Ulm mit Schülern was hatte, ein Projekt. Und dann hat er ja gesagt. Und ich nenne ihn nur, weil er ist ja auch einer, der uns einfach klar gemacht hat, auch was alles möglich ist und wie anders wir lernen könnten, rein vom Neurowissenschaftlichen her. Und ja, wie du sagst, also das Wissen ist da und wir haben da ganz viel schon Tolles gezeigt bekommen und können aus dem Vollen schöpfen da. Und jetzt geht es genau darum, dass einfach dann, dass wir uns dafür aufmachen und sagen, yes, es kann Spaß machen, es kann Freude machen. Das ist echt so ein Impuls, den ich auch geben möchte. Was, wenn es richtig cool wird? Was, wenn wir alle unglaublich begierig morgens wohin springen, wo wir uns gemeinsam treffen und sagen, so, wie können wir groß werden? Wie können die ihr Wissen aneignen, um danach, tja, die Welt zu erobern? Also puh, genau, vielleicht auch noch dieses Thema SDGs, ne? Oder auch, also Sustainable, also dass wir so lernen und den Kindern beibringen, nicht beibringen, sondern die ja uns fast schon, also wie sie die Welt retten, muss man ja auch mal nicht außer Acht lassen, dass wir das lernen auf den Säulen der Maßnahmen, die jetzt getroffen werden müssen, ne? Damit die Natur und die Umwelt sich erholen kann von dem, was wir da 200 Jahre lang vermasselt haben, muss man ja sagen. BNE, also lernen nachhaltig machen, so wie auch das Handeln des Menschen überhaupt.
Hast du eine Idee, warum uns das so schwer fällt, es nachhaltig zu gestalten?
Ja, ich glaube wirklich, das liegt daran, dass die so mit den Generationen, also ich habe immer so im Blick diese Zeit von 45, da frage ich mich immer so, also wenn wir so gedacht haben, okay, da war also eine Zeit von Leid und auch einfach Gewalt und Konflikten in den Kriegsjahren so, und dann haben die Menschen danach ja so eine Phase gehabt von Wirtschaftswunder und dann war alles verfügbar, wir haben im Frieden gelebt und es war ganz viel da. Und dann haben wir uns wie so ein bisschen zurückgesetzt in so einem Wohlstandswissen, Bewusstsein, Verhalten, wo wir jetzt wie gefühlt, finde ich, so schwer rauskommen. Also ich glaube, diese Z-Generation, die können das schon, die haben das auch schon in sich. Und es ist so, wie als wenn wir als Elterngeneration da noch nicht so hinterherkommen oder das noch nicht mit denen gemeinsam so rocken können. Also die haben, darum fällt es uns so schwer, ja. Interessante Frage. Also der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und hält sich auch gern fest an dem vermeintlichen Wohlstand, der ja auch mittlerweile für mich mehr dann der Wohlstand ist, wenn wir sehen, also für mich ist das wirklich less is more, also ganz klar, wenn wir weniger von allem haben und produzieren und konsumieren und kaufen und wegschmeißen, dann denke ich, dass wir alle mehr wieder in das Fühlen kommen und in das Erleben. Ich glaube, das ist gerade so in Gang. Weniger Materie, mehr Liebe. Platt gesagt. Einfach ausgedrückt. Gar nicht platt.
Das finde ich auch ganz wichtig, weil, also ich weiß auch, dass vieles ja ein Stück weit auch einfach aus diesen Nachkriegsgenerationen kommt, die ja nun mal ganz andere Sorgen hatten, ne? Die waren dabei, das Land wieder aufzubauen, die haben dann ein Schulsystem da wieder hingestellt für alles das, was es dann in dieser Zeit danach brauchte. Und natürlich dann, und ganz, ganz viel, was wir heute haben in den Strukturen, das stammt tatsächlich auch noch aus dieser Zeit. Das darf man nicht vergessen, ne? Also
das kommt aus einem Kontext, in dem das absolut Sinn gemacht hat.
Genau.
Und natürlich kam dann immer mehr Wohlstand und dann irgendwann fing es natürlich auch an, dass das, was wir dann als Wohlstand obendrauf hatten, dass das natürlich auch viel Betäubung ist. Ne? Also einen ganzen Abend Netflix durchzusuchten, ist ja auch eine Art
Ja,
der
ja.
Betäubung.
Ja.
Zucker ist eine Art der Betäubung. Ne? Also das heißt, wir haben ja super viele Mechanismen, mit denen wir uns so betäuben, damit wir eigentlich gar nichts mehr fühlen müssen, weil wir vielleicht auch überfordert werden mit dem, was dann da hochkommt.
Ja, aber weißt du, ich glaube, dass eben diese jüngere Generation, ich sag mal so von den Mitte 90er bis, also diese, ja, so ab der Mitte der 90er Geborenen, die haben das eigentlich gar nicht mehr so. Das ist so wie, als wenn wir da nicht hinterherkommen, dass die wirklich auch ein Leben wollen, ein nachhaltiges Leben sich wünschen, so und mit Sinn, also sinnerfüllt arbeiten wollen auch. Und da ist so ein bisschen die Diskrepanz, dass die, ja, dass wir quasi noch die Spielregeln bestimmen für das, was die eigentlich schon, also intrinsisch motiviert für sich besser definieren können, was die besser machen würden, wenn man sie jetzt, ja, weiß ich nicht, gestalten ließe oder wenn sie so die Macht oder die an den Hebeln sitzen würden. Und es ist ja alles auch für mich echt eine Frage der Entscheidung. Also man braucht nicht nach hinten schauen und oder sowieso die Frage, warum, die braucht man nicht stellen, sondern immer fragen, wie. Ja, wie kann es gehen und was braucht es, dass wir da rauskommen, dass wir mutig Entscheidungen treffen und neue Wege gehen. Wir sind ja dabei und da noch ein bisschen mehr auf die Tube drücken vielleicht. Ja, was kann schiefgehen? Also es kann ja fast nur besser werden in diesem jetzigen, so wie wir auch von außen oft und dargestellt werden und so. Das finde ich, das gefällt mir immer gar nicht, dass dann so, ja, dass so einen negativen Duktus kriegt, irgendwie, was so in deutschen Schulen abläuft und mit Lehrermangeln und so Geschichte. Quatsch, was, wenn es da einen Haufen, das auch immer wieder, also was, wenn es unglaublich viele Menschen gibt, die großen Beitrag leisten können in den Schulen, wenn wir mal weggehen von diesem klassischen, was die mitbringen müssen an Lehramt, Studium und Referendariat. Also Menschen mit einer unglaublichen Expertise und Führungskraft auch und toller Haltung jungen Menschen gegenüber. Also ich glaube, da geht ganz viel, wenn wir die Schulen etwas mehr öffnen.
Absolut. Welche Fähigkeiten hast du in der Schule mitgenommen, die dir auf deinem Weg geholfen haben?
Ich glaube, zum einen diese Gemeinschaft, also dass ich gesehen habe, wie viel Freude das machen kann, sich zusammen etwas zu erarbeiten, kommt mir gerade spontan, dass ich echt das sehr schätze. Also ich würde nie gerne irgendwo, ich weiß nicht, wo ist das, in Australien sitzen ja auch Kinder zum Teil alleine dann, weil die Distanzen so groß sind und machen nur Remote Learning. Und das ist sowas, was mir aus der Schule noch so nach, was ich da mitgenommen habe, wie viel Spaß das miteinander gemacht hat. So, ja.
Hattet ihr viel Räume, in denen ihr das, also Räume im Sinne von Freiräume, Zeit und so weiter, wo ihr auch gemeinsam für die Schule was machen konntet? Oder war das eher was, was man dann zum Beispiel im Nachmittagsbereich gemeinsam gemacht hat?
Nö, das war schon in der Schule. Also das waren zum Teil auch Projektwochen, das war AGs auch. Ich war auch in der Schule gerne wirklich jetzt ohne Lernen, sondern ich war dann für Kunst oder für Musical und Theater an der Schule, um da mit Freunden zu sein und andere Dinge zu machen. Ja.
Ach cool. Das ist mega. Gut. Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, gibt es irgendwas, was du noch unbedingt teilen möchtest?
Ja, habe ich gerade gemerkt, als ich selber beschrieben habe, diesen Teil. Ich würde sehr gerne das noch da noch mal darauf hinweisen, dass es braucht diese inneren Entwicklungsziele, also dass wir quasi wie die inneren Entwicklungsziele für den Menschen jetzt neu definieren müssen in Bezug auf, wie können wir nachhaltig hier auf dem Planeten leben und arbeiten. Also was braucht es im Innern, um diese Liebe und dieses Verantwortungsgefühl und diesen Ehrgeiz zu entwickeln, um da weiterzukommen, um so zu lernen, dass wir ja nicht ich am meisten und ja, so dieses persönliche Vorankommen im Fokus haben, sondern echt gemeinsam jetzt uns da aufzuschwingen. Also das ist mir eine super schöne Aufgabe gerade, aber auch herausfordernd, ja.
Ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne? Und einmal, dass wir das natürlich diese inneren Entwicklungsziele überhaupt nochmal neu definieren müssen jetzt auch für die Zeit, in der wir sind.
Ja.
Und das tatsächlich auch mit dem Fokus Nachhaltigkeit, mit dem Fokus Gemeinsamkeit, ne? Als gemeinsame Gesellschaft.
Ja, alleine geht nichts. Also Und nicht mal wir allein jetzt als Land, ne? Also ich meine, wir wissen, dass wir auch im Kontext Europa und es stehen so viele Wahlen jetzt in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr an. Also dass wir auch lernen, keiner von uns kann irgendetwas erreichen alleine. Wir sind ja auf dem Planeten alle verbunden miteinander. Und was die anderen entscheiden, betrifft uns auch, wie man ja jetzt gerade sieht. Und da gilt es, ja, echt wirklich offen mit Zukunftsperspektive und großem Herzen auch immer, also fühlen, ins Fühlen zu kommen und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich vielleicht auch mal, möchte ich noch erwähnen, vielleicht führen zu lassen. Also so, ich habe bemerkt, nachdem ich in den letzten Jahren so viel auch selbst in Coaching saß und Input hatte, habe ich irgendwann gemerkt, verflixt, das steht alles in der Bibel. Also ja, einfach zu sagen, so ein bisschen mehr so ein Demut zu entwickeln, also dass wir uns führen lassen und sagen, Mensch, wofür sind wir alle, wofür sind wir hier und wo wollen wir hin und was wollen wir damit erreichen? So, also ich glaube, so eine Demut wieder zu entwickeln und zu lernen, ja, ich frage mal ab, was von oben kommt, was jetzt der nächste Schritt ist.
Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Dann sind wir bei der Abschlussfrage. Welche drei Dinge würdest du dir an Schule anders wünschen?
Oh ja. Na, sofort, das erste ist halt dieser, der neue Lebensweltbezug, dass wir sagen, wir öffnen einfach diese eckigen Klassenräume und dieses 25-1, also einer steht vor vielen Settings, sondern machen, arbeiten wirklich viel mehr in Projekten, auch fächerübergreifend und offener in den Schulgebäuden. Dann würde ich, also dazu gehört halt, dass das mehr Personen auch von außen involviert sind, dass mehr Menschen von außen kommen und den Kindern erklären oder den Jugendlichen erzählen über Versicherungen, über Finanzen, über selbstständig machen und ja, neue Themen einfach mit reinnehmen, die fürs Leben wichtig sind. Und ich denke, als drittes ist das mit den Noten. Das würde ich mir wünschen, dass wir aufhören, so mit Zahlen Leistung zu bewerten. Kann gehen, aber die Frage ist ja, was wollen wir damit eigentlich? Wo führt das hin? Und macht das eigentlich mehr Stress als messbare Erfolge dann in der, im Kind, im Heranwachsenden? Was können wir anders, ob wir ohne das können? Würde ich mir wünschen.
Und das sind sehr schöne Wünsche. Und vor allen Dingen auch den, ja, diesen mehr Lebensbezug oder
ja,
ja, ne, Projekte fächerübergreifend. Ja. Das würde ja auch schon ganz, ganz viel einfach grundlegend verändern.
Und wir dürfen auch ablesen bei anderen, weißt du, dass das woanders geht. Also wenn man jetzt Länder anguckt, wie zum Beispiel Schweden, wo ich halt war, wie gut doch eigentlich, mein Gott, ne, keiner ist perfekt, aber wie gut das Land funktioniert, ohne dass die Kinder am Anfang Noten bekommen. Das sieht man ja, dass es geht, so.
Das ist wahr.
Mutig sein.
Mutig sein, das ist vielleicht das Wichtigste, fast mit das Wichtigste, was es braucht, ne, auf allen Ebenen.
Ja.
Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Danke für deine Zeit. Danke für deine vielen wertvollen Impulse. Danke, dass du da warst.
Danke dir, Daniela.
Sehr gern. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.